gar nicht so einfach, sich zu sortieren mit den ganzen Sachen. Vielen Dank für das Vorlesen des Textes. Ja, was begegnet uns hier? Ich habe den Text und auch unsere Predigt für uns heute Morgen genannt, mein oder dein Weg nach Emmaus. Ich finde das total überraschend. Was ist hier eigentlich passiert? Wir haben Jesus, der 3 Jahre wirkt, der die Attraktion schlechthin ist, egal wo er hingeht. Die Leute folgen dem, die hören ihm zu und die einen finden ihn toll und die anderen finden ihn ziemlich unpassend und unbequem. Und dann kommt der große Showdown. Passa in Jerusalem, da wo alle hinpilgern, genau in der Jahreszeit. Und bei diesem Passa ist etwas ganz anderes. Der Showdown ist nicht nur das Ereignis des Jahres, wo die Leute damals in Jerusalem waren, sondern es passiert etwas Zusätzliches. Da wird einer gekreuzigt, eigentlich 3. Aber der Fokus der Leute liegt auf diesem Jesus. Und jeder in dieser Stadt kriegt das mit. Ich habe mir überlegt, was in unserer Lebzeit könnte in irgendeiner Form vergleichbar gewesen sein zu diesem Showdown. Und auch wenn ich Neu-Berlinerin bin, so dachte ich doch, ja, ich glaube, 3 Tage nachdem die Mauer gefallen ist, hat es vielleicht auch wirklich fast jeder gehört gehabt in Berlin. Vielleicht gibt es den einen oder die andere unter Ihnen, die sich noch daran erinnern, als über Nacht die Mauer hochgezogen wurde. 3 Tage später, totales Entsetzen. Wir haben hier ein Erlebnis, was selbst für den Touristen seltsam war, übernatürlich, frappierend, eine Sonnenfinsternis mitten am Tag. Und dann eine Beerdigung von römischen Soldaten begleitet wird. Und plötzlich, wie wir gerade gehört haben, fehlt der Körper trotzdem. In den Versen davor, im Kapitel 24, wird geschildert, wie sie glauben, wie die Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, glauben, es ist ein Märchen, als Maria zurückkommt und sagt, Mensch, der ist auferstanden, dieser Jesus. Es ist unglaublich. Ein totaler Showdown und trotzdem wissen wir aus Anfang der Apostelgeschichte, es handelt sich um 40 Tage, die da passieren. Zwischen der Auferstehung bis hin zur Himmelfahrt, was wir gerade vor 3 Tagen gefeiert haben. 40 Tage. Warum sucht sich der Evangelist Lukas nur 3 Geschichten raus? Warum ist die Geschichte der Emmaus-Jünger diejenige, die am meisten Text bekommt? Die mittendrin steht und die Leute sich, für uns eine Geschichte, die wir oft überlesen. Ja, da sind ein paar Jünger unterwegs und denen begegnet Jesus auch noch und die schnallen es nicht gleich. Ach, und dann schnallen sie es doch. Ich glaube, da muss mehr drin stecken. Und so habe ich mich vor einigen Tagen hingesetzt und habe mir gedacht, gut, Gott, was willst du mir mit diesem Text bloß sagen? Und nachdem ich mich hingesetzt hatte, war das Erste, was ich machen musste, wieder aufstehen und einen Zettel und einen Stift holen. Und mein Kopf schwirrte vor Fragen mit jedem einzelnen Vers. Weil so viele Fragen aufkommen zu dem, was das eigentlich bedeutet. Gerade vorher, vor Ostern, hatten wir Fastenzeit und ich habe dieses Jahr etwas gefastet, was mir gar nicht leicht fiel. Ich habe mich mal von den Medien ferngehalten. Und ich kann euch sagen, ich habe mich gesehnt nach Ostern. Wie selten zuvor, das ist gar nicht so einfach in der heutigen Zeit. Und kurz nach Ostern musste ich feststellen, obwohl dieses Sehnen Erfüllung fand, ich konnte es nicht festhalten. Ich konnte das, wonach ich mich so gesehnt hatte, diese Begegnung, gar nicht unbedingt festhalten für die nächsten Tage. Und hier merke ich, wie wir ganz oft zurückfallen in altes Verhalten. Aber ich frage mich, wie wird denn meine Erfahrung mit Gott zugänglich für andere? Und auf diese Reise möchte ich euch heute Morgen mitnehmen. Auf einer Reise, wo wir erleben dürfen, dass wir alle auf dem Weg nach Emmaus sind. Und ich habe hier ein Bild dazu geholt, wo man so ein bisschen diesen Weg sieht und habe netterweise, dank eines tollen Theologen, der die zur Verfügung gestellt hat, nachfolgend andere Bilder haben dürfen, die er illustriert hat, um uns ein bisschen durch diese Reise zu begleiten. Wir haben also zwei Jünger, die offensichtlich nicht zu den 12 gehören und trotzdem als Jünger bezeichnet werden. Zwei Leute, die offensichtlich schon mehr mitbekommen hatten von Jesus als nur den großen Showdown. Zwei Leute, die mit Jesus unterwegs sind und von denen es heißt, sie gingen und redeten miteinander von allem, was geschehen ist. Und ich frage mich doch, wohin sind denn die unterwegs? Und stelle fest, dass 60 Stadien von Jerusalem entfernt, also grob gerechnet 11 Kilometer von Jerusalem entfernt, eine kleine Stadt liegt, die Emmaus heißt. Vielleicht nach 3 Jahren immer hinterherrennen nach einem Superhelden, nach einem begeisternden, charismatischen Redner, der die Herzen bewegt und viel Aufsehen hervorbringt und der dann gekreuzigt wird. Vielleicht sind sie auf dem Weg nach Hause. Zumindest scheint das am naheliegendsten zu sein. 11 Kilometer von Jerusalem nach Festlichkeiten, die die großen Festlichkeiten schlechthin sind im jüdischen Kalenderjahr und an denen jetzt etwas ganz Einschneidendes passiert war. Unterwegs nach Hause. Vielleicht genau wie Sie oder ich an jedem Sonntagmittag nach dem Gottesdienst. Unterwegs zurück in unseren Alltag. Dahin, wo wir in manchen Situationen Gott gar nicht so schnell erwarten. Wo wir immer davon reden, da sollte er sein, aber ist er denn auch da? Erleben wir ihn denn auch genau da? Und über was reden die bloß? Und wie reden sie? Ich stelle mir vor, die sind zutiefst bewegt. Die haben ein totales Gefühlschaos. Noch total begeistert von einem einmaligen Passafest, von einer großen Festlichkeit, berauscht von der Stimmung in Jerusalem, wo so viele Leute unterwegs sind, von den Festlichkeiten und dann diesem tragischen und dramatischen Showdown, Kreuzigung dessen, in denen sie so viele Hoffnungen gescheckt hatten. Die reden bestimmt darüber. Sie reden und sagen, Mensch, wie kann das sein? Wie konnte das passieren? Was ist denn da passiert? Wie konnten wir das zulassen? Hätten wir was anders machen müssen? Ich weiß nicht genau, wie sie darüber reden, aber es bleibt eine Frage nicht aus. Wie rede ich über den Sonntagsgottesdienst? Über meine Begegnungen mit Gott? Rede ich darüber, indem ich etwas lobe, mich etwas bewegt hat, das ich in den Alltag mitnehme und ich frage mich, wie ich das mitnehmen kann, den Alltag? Oder lasse ich mich darüber aus, ob das Lobpreislied mir heute gefallen hat, der Prediger adäquat gekleidet war, andere Gemeinden vielleicht einen anderen Gottesdienst gestreamt haben? Ich weiß es nicht. Aber wie ist denn meine Einstellung und über was rede ich in meinem Alltag? Ist mein Alltag geprägt davon, dass ich über Begegnungen mit Gott rede? Oder vermeide ich diese Kommentare, weil es vielleicht unangenehm ist? Da, wo ich auf Kollegen treffe, auf die Nachbarn treffe, die mit Gott vielleicht gar nichts am Hut haben. Ich weiß es nicht, aber diese Fragen kommen zwangsläufig auf, wenn ich diese Verse lese. Und ich denke mir, für diese Menschen war die Gotteserfahrung zentral. Es ist so einfach. Ich sage, wir haben heute 2020. Meine Zeit teilt sich in einen Vor-Christus und Nach-Christus. Gibt es eine solche Zeitteilung auch in meinem Leben? Meine Zeit, bevor ich Gott begegnet bin oder Gott mir begegnet ist und danach? Manchmal hoffe ich es und manchmal denke ich, vielleicht ist es noch zu unsichtbar in meinem Leben. Und sie gehen weiter und etwas ganz Spannendes passiert. Es kommt noch jemand dazu. Ich stelle mir vor, ich bin am Spazieren auf dem Heimweg, 11 Kilometer sind ungefähr 2 Stunden, und unterhalte mich mit einem engen Freund, einer engen Freundin über das, was passiert ist. Wie offen bin ich denn dafür, dass da noch jemand sich dazugesellt? Offensichtlich nah genug, dass er unser Gespräch 1:1 hört, dass er Emotionen wahrnimmt. Ich stelle mir vor, ich bin mit Joke, mit Christoph, mit einem von euch, von Ihnen unterwegs und wir unterhalten uns. Ein Gespräch, in dem Emotionen aufkochen, ist doch in der Regel eigentlich etwas Privates, etwas Persönliches. Etwas, was mich direkt bewegt. Und da kommt jemand, der uns so auf die Pelle rückt, dass der alles mitkriegt. Und der belässt es nicht mal dabei. Nee, der meint auch noch, er muss sich einmischen. Er mischt sich einfach ein. Und trotzdem weiß ich, unsere Unterhaltung ist Teil dessen, was ich brauche, damit wir verarbeiten, was wir erlebt haben. Und nur was verarbeitet wird, kann in meinen Alltag mit aufgenommen werden. Und ich frage mich, dürfen sich denn andere in meinen Glauben überhaupt einmischen? Wenn ich über meinen Glauben spreche und es tatsächlich so täte, dass andere, von denen ich nicht damit rechne oder wo es mir vielleicht gar nicht unbedingt angenehm ist, meinen Glauben mitkriegen, dürfen die sich denn einmischen? Werden die dann direkt von mir mit Phrasen erschlagen? Und wie reagiere ich ihnen auf sie? Reagiere ich mit Kritik? Du hast doch keine Ahnung. Lass mich in Ruhe. Sag mal, das ist hier eigentlich ein Privatgespräch. Mit Rechtfertigung? Ja, es tut mir leid. Wir glauben an diesen Jesus und der ist mir schon ganz wichtig. Es ist ja in Ordnung, wenn ihr was anderes glaubt. Mit Interesse? Wie kommt es, dass ihr fragt? Ist schon spannend, darüber nachzudenken. Wer darf sich einmischen in meinen Glauben? Von wem lasse ich mir etwas sagen? Bin ich defensiv oder neugierig, herablassend oder auf Augenhöhe? Wie ist denn meine Reaktion? Ich finde das total spannend, weil die Jünger reagieren dabei ganz anders. Sie fangen an, in einen Dialog zu kommen. Sie sprechen darüber, welche Hoffnungen sie hatten. Sie sprechen darüber, dass sie die Hoffnung hatten, dieser Jesus wäre der große Revoluzzer, der Israel unter der römischen Gefangenschaft befreien würde. Weil diese Gefangenschaft, diese Unterdrückung ist für sie im Hier und Heute damals aktuell gewesen. Vielleicht ist das für uns etwas ganz anderes. Ich weiß, viele Christen haben zu DDR-Zeiten gebetet, dass doch endlich Freiheit kommt. Haben sich da ihre eigenen Formen an Messias gewünscht, auf Gott zum Teil vertraut. Was sind denn meine Hoffnungen? Was hoffe ich für mein Privatleben? Vielleicht, dass die große Liebe kommt. Vielleicht, dass meine Kinder gut aufwachsen, nicht krank werden, dass sie Gott nachfolgen. Vielleicht, dass ich ein schönes Zuhause habe und leckeres Essen. Oder dass ich endlich wieder einen Besuch bekomme von geliebten Menschen und eine Umarmung. Was hoffe ich für mein Berufsleben? Die große Karriereleiter? Oder meinen Job nur nicht zu verlieren? Und was hoffe ich für das Königreich Gottes? Dass du und ich hier bauen dürfen auf Erden, im Himmel wie auf Erden, weil in uns Gott diese Erde berührt, Berlin berührt, Adlershof berührt. Was sind meine Hoffnungen und wie gehe ich mit Enttäuschungen um? Ich musste da selber mal eine ganz krasse Entscheidung treffen. Ich habe mir überlegt, woher kommt denn der Begriff Enttäuschung und wie setzt er sich zusammen? Und habe dann festgestellt, oh, wenn ich den auseinanderziehen würde, dann würde das bedeuten, ich glaube in meinem Leben recht oft Täuschungen. Ich glaube ganz oft Dinge, die gar nicht der Wahrheit entsprechen oder der Realität entsprechen. Über mich selber, über andere. Ich nehme an, das müsste so sein. Diesen Erwartungen müsste diese Person doch gerecht werden können. Und dann bin ich enttäuscht. Wie reagiere ich auf diese Enttäuschung? Ich habe beschlossen, ich möchte dankbar sein, wenn Wahrheit sich in meinem Leben Bahn bricht. Und seitdem betrachte ich Enttäuschungen als etwas Gutes, das manchmal sich extrem unangenehm anfühlt, das ich gar nicht haben möchte. Nämlich etwas, wo ich die Wahrheit Gottes sehen darf und sie sich gegenüberstellt meiner eigenen Vorstellungen, die nicht ganz richtig waren. Aber was verunsichert mich und was macht mir heute Angst? Ich glaube, diese Frage würde sich unterschiedlich gestalten und trotzdem würden wir Gemeinsamkeiten bei uns entdecken. Und das ist auch gut so. Diese Jünger hatten Angst. Was ist denn jetzt? Sie sind diesem Jesus hinterhergelaufen. Jetzt ist der Leichnam auch noch geklaut. Wir dachten, der befreit uns endlich unter dieser Unterdrückung. Vielleicht haben sie sich zuvor noch mal das ein oder andere Mal zu weit aus dem Fenster gelehnt mit Behauptungen in der Öffentlichkeit, in der Annahme, naja, das endet bald. Bald sind wir frei. Wir wissen es nicht. Und trotzdem bleiben diese Fragen. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Sie beziehen diesen Unbekannten mit in ihr Gespräch. Sie lassen ihn ganz nah ran. Sie teilen ihre persönlichsten Hoffnungen. Der Grund, warum sie traurig sind, weil sie glauben, dass diese Hoffnungen gerade gestorben sind. Sie ziehen keinen Sicherheitsabstand auf und keine gesunden Grenzen, auf Abstand zu gehen mit jemandem, den ich nicht kenne, sondern sie lassen das zu. Und dieser Fremde mischt sich ein. Der fängt an und holt weit aus. Offensichtlich mit einiges an geschichtlichem Wissen über Mose, über Propheten. Offensichtlich mit einer Schulung, nach der sie die gar nicht gefragt hatten. Sie hatten ja nicht gefragt, bist du ein Lehrer? Hast du eine Ahnung? Sondern seine nicht ahnende Haltung über Jerusalem ließen sie vielleicht zuvor annehmen, das ist einer, der keine Ahnung hat von religiösem Tun, sonst wüsste der ja Bescheid. Und hier fängt er an und der redet. Der mischt sich einfach ein, aber auf eine Art und Weise, der sie schweigen lässt. Da übernimmt einer die Unterhaltung. Und statt dass sie den wegschicken, fangen sie an zuzuhören. Und statt dass er sie bestätigt und sagt, Mensch, das ist tragisch, total, macht er ihnen einen Vorwurf. Er sagt ihnen, eure Herzen sind träge geworden. Ich fühle mich angesprochen. Weil was macht mein Herz denn träge? Was behindert mich? Was verhindert Offenbarung in meinem Leben? Was verhindert, dass ich die Wahrheit erkenne? Manchmal sind es meine Gewohnheiten. Manchmal ist es meine Bequemlichkeit, wo ich doch mich lieber zurücklehne und denke, ja, das kann ich später noch machen. Und dann ist mir die Lust vergangen, mich doch noch hinzusetzen. Und das, was mich wirklich überrascht, ist, es mangelt nicht an Wissen, sondern an Begreifen. Diese Geschichten, mit denen er anfängt, Mose, Propheten, die kennen die alle. Die haben die gehört, seitdem die drei Käse hoch sind. Die kennen die Geschichten von Mose, von den Propheten. Aber wieso haben sie keine Offenbarung vorher? Das Wissen haben sie. Sie haben es nicht begriffen, was passiert ist. Erzählt davon hat Jesus vor. Sie haben es nicht begriffen. Sie hatten keine Offenbarung von dieser Wahrheit, die so lebensverändernd ist. Wo ist mein Herz träge? Wo kriege ich gar nicht mit, was Gott eigentlich für mich will, was er gerade plant. Wo klage ich über Unannehmlichkeiten, die auch aus menschlicher Sicht echt tragisch sind und sehe nicht, dass Gott an meinem Charakter feilt? Und wo wirkt sich das aus? Ganz ehrlich, die Auswirkungen von meinem trägen Herzen zeigen sich als erstes in meiner geheimen Agenda, in meinen wirklichen Prioritäten. Wenn mich Faulheit überkommt und Bequemlichkeit überkommt, dann gibt es bestimmte Sachen, die es schaffen, mich daraus zu wecken. Wenn die richtige Freundin anruft, sagt so, Mensch, komm, wir gehen Kaffee trinken. Wenn der richtige Bekannte sagt, hey, sag mal, ich habe hier einen Notfall, aber wo sind denn meine Prioritäten? Schafft es die leise Stimme des Heiligen Geistes in meinem Leben zu sagen, komm, ich habe noch was Besseres für dich und ja, du musst die Stille eine Weile aushalten. Komm, lass uns mal dahin gucken. Meine geheime Agenda, meine echten Prioritäten werden total sichtbar in dem Moment, wo mein Herz träge wird. Wenn ich doch wieder vom Fernseher lande und diese echt spannenden Krimi gucke oder Dokumentation gucke, egal wie rein ich mir das Programm aussuche, manchmal ist mein Herz gerade träge und ich suche es deswegen aus, weil das doch eine gute Unterhaltung ist. Und vielleicht will gerade dann Gott mir eigentlich Offenbarung schenken. Da bin ich schuldig, weil mein Herz träge ist. Und die Zeit verfliegt. Die Zeit saust davon und es ist schon fast am Abend. Zu spät, um eigentlich noch unterwegs zu sein. Und dieser Fremde will weiterziehen und sie sagen zu dem Mensch, komm doch zu uns. Bitte komm zu uns. Nee, komm echt, das ist schon okay. Wir haben Platz für dich. Und sie kommen nach Hause an und bereiten sich das Essen vor und etwas ganz Seltsames passiert. Ich stelle mir vor, ich wäre bei Freunden zu Besuch und ich gehe in die Küche an die Kochtöpfe und ich tische das Essen auf. Wer immer schon mal Gäste zu Hause hatte, würde das extrem befremdlich finden, wenn ich hingehe und ich anfange, jetzt das Essen zu verteilen und die Teller in die Hand zu nehmen. Ich sehe einige der älteren Herren und Damen schütteln ganz entgeistert den Kopf. Ja, so bin ich auch aufgewachsen. Das geht gar nicht. Und hier gibt es jemanden, der offensichtlich diese Stunden unterwegs eine Wahrheit in ihrem Herzen schon breit gemacht haben. Das ist der Herr des Hauses. Und er bricht das Brot. Ganz ehrlich, wie krass ist das denn? Und was ist denn dieses Brotbrechen überhaupt? Wer bricht denn in meinem Leben das Brot? Ich lebe als Single in einer Einzimmerwohnung. Wer bricht denn da mein Brot? Und dann muss ich doch weiterdenken. Geht es denn ums Brot? Geht es um das Tischgebet vorm Essen? Ist die Frage nicht vielmehr, wer eröffnet meinen Tag? Mein Handeln? Wer schließt meinen Tag ab? Wer eröffnet meine Freundschaften und meine Gespräche? Meine Gewohnheiten? Ich muss feststellen, viel zu oft bin ich es selbst. Viel zu oft denke ich mir, das weiß ich, das kann ich schon. Ich sage dir Bescheid, wenn ich dich brauche, Gott. Und im Nachhinein tut es mir manchmal leid. Wer bricht das Brot in meinem Leben? Bin ich das? Ist das mein Ego? Oder ist das Gott? Und wo habe ich den Auftrag, das Brot für andere zu brechen? Wo bin ich der Zugang zu Gott für andere? Und die andere Frage, die sich fast gleichzeitig ergibt, ist, wo lade ich Offenbarung zu mir nach Hause ein? Diesen Fremden, der sich einmischt. Lade ich den überhaupt ein? Will ich den in meinem Leben haben? Von wem lasse ich mir überhaupt was sagen? Wer darf mich denn kritisieren, ohne dass ich emotional innerlich zumache? Ist das altersgebunden? Oder erlaube ich meinen Grundschülern, mir etwas zu sagen und die Weisheit Gottes in ihren Worten zu sein? Darf das vielleicht nur mein Vater? Oder darf das der Fremde, der vielleicht an einen anderen Gott glaubt oder meint, dass es weitere Götter gibt? Darf der eine Offenbarung Gottes in mein Leben hineinsprechen, wo ich es gar nicht erwarte? Jesus bricht das Brot. Und in dem Moment erleben sie Offenbarung. Offenbarung ist sowas Seltsames. Wenn ich einen Freund, eine Freundin verliere, dann stelle ich fest, Mensch, das war doch eine richtig enge Freundin, habe ich gar nicht so eingeschätzt. Jetzt fehlt mir die total. Offenbarung sagt etwas über die Vergangenheit. Ich erkenne etwas im Hier und Jetzt, beim Beispiel der Freundin, meine Emotionen, und es hat Auswirkungen auf die Zukunft. In dem Moment haben die Jünger eine Offenbarung. Welche Frage brauche ich, um Offenbarung zu erfahren? Was bringt denn überhaupt erstmal mein Herz zum Brennen? Was begeistert mich so, dass ich nicht mehr schweigen kann? Diese Jünger bei der Offenbarung erkennen, der Messias Israel ist wahrhaftig gekommen. Und es ist gut, dass er auferstanden ist. Das wird unsere Zukunft verändern, auch wenn sie nicht wissen, wie die aussieht. Und brennende Herzen? Da darf ich mich hinsetzen und fragen, was bringt mein Herz wahrhaft zum Brennen? Und was bringt es zum Erkalten? Was macht mein Herz träge? Und ich wäre zurück bei den Fragen, wer bricht bei mir das Brot? Und etwas Wunderbares geschieht. In dem Moment, obgleich es zu spät ist, um eigentlich unterwegs zu sein, brechen sie auf. Offenbarung bringt Veränderung mit sich, bringt Aufbruch mit sich, bringt eine Freude, sich mitzuteilen. Noch in der gleichen Stunde. 11 Kilometer nochmal wieder zurück. 2 Stunden Fußmarsch, im Dunkeln sind es vielleicht 3, je nachdem, wie die Wege beschaffen sind. Nein, das kann nicht bis morgen früh warten. Sie müssen nochmal los nach Jerusalem und müssen hoffen, dass die anderen, die vielleicht noch da sind und nicht sich auf den Weg nach Hause gemacht haben, zuhören. Und sie rennen los, sie eilen los und erzählen, als sie ankommen, von dem, was sie erlebt haben. Offenbarung bringt Bewegung in unser Leben. Und ich muss feststellen, ich habe eine deutsche Bequemlichkeit. Viel zu oft bleibt Offenbarung nur hier und geht nicht in meine Füße. Viel zu oft habe ich Offenbarung und ich meine, ich habe meinen Intellekt größer als meinen Kopf gestaltet. Aber diese Offenbarung reicht nicht in meine Hände, wo ich Hände Gottes sein könnte. Und sie reicht nicht in meine Füße, wo ich gehen könnte und transformiert leben könnte und Königreich auf Erden leben könnte. Aber die rennen los und sie erzählen es. Und zu dem Zeitpunkt hat der Simon Petrus auch erzählt, dass er Gott begegnet ist und es wird wieder glaubhaft. Sie erzählen es. Und kurz anschließend erscheint Jesus auch dort in dem Setting nochmal und dann segnet er sie und verabschiedet sich zum Himmel. Auferstehung ohne Himmelfahrt ist nicht so furchtbar viel, wenn ich ehrlich bin. Der Anzünder ist das Auffahren in den Himmel. Erst in dem Moment, wo er sagt, ich mache Wohnung für euch, ich bin mit euch versöhnt. Ich bereite euch eine Zukunft vor, kommt die Ewigkeit ins Spiel. Am Ende stehe ich da und ich frage mich, mein Weg nach Emmaus, bleibt er das Pendeln zwischen Sonntags Gottesdienst und Alltag? Oder gibt es Alltagsoffenbarung? Gehe ich vom Zentrum der Gegenwart Gottes hinaus in die Welt und bringe Alltagsoffenbarung, Alltagsmission mit und komme dann zurück in den Gottesdienst, um es erneut zu versuchen? Ganz oft erkenne ich nicht, wo Gott mit mir unterwegs ist in meinem Alltag. Ich denke mir so, ja, Gott ist schon in meinem Alltag dabei, aber so oft denke ich erst im Nachhinein, boah, krass, da hat Gott mich echt behütet, das ist nochmal glatt gegangen. So oft sehne ich mich nach mehr von Gott und schaffe es nicht, das Ersehnte festzuhalten. Bin dann doch wieder in meinen Trott unterwegs. Aber ich will dir zum Abschluss noch was sagen. Das, was wir in den Händen halten, unser Glaube, ist wertvoll, weil wir es in den Händen halten. Das, was jemand in den Händen hält, kriegt seinen Wert nicht aus der eigentlichen Sache, sondern aus dem, der es hält. Ich meine, ganz einfaches Beispiel. Wenn wir Dirk Nowitzki hier hätten, außer dass es vielleicht schwer wäre, den in die gleiche Kameraauflösung wie mich zu bekommen, weil der dann doch noch eine Ecke größer ist. Wenn man mir einen Basketball in die Hände gibt, wohlbemerkt in einer Hand aktuell, ich kann Ihnen sagen, setzen Sie Ihre Wetten nicht auf mich. Sportlehrerin hin oder her. Aber der Basketball in den Händen von Dirk Nowitzki, der ist ganz schön Geld wert. Der ist richtig Kohle wert. Und ich würde einfach mal behaupten, wahrscheinlich mehr als Ihr oder mein Gehalt. Wenn wir unsere Herzen in die Hände Gottes legen, unseren Glauben, unser Leben in die Hände Gottes legen, dann ist unser Leben plötzlich unwahrscheinlich viel wert. Dann ist da, wo wir Menschen begegnen, mit ihnen ins Gespräch geraten, dann hat das Einschlagskraft. Da kann das Leben transformieren, weil Gott unser Leben nutzt. Und das, was ich an klitzekleinem Zeugnis über mein Leben vielleicht habe, wo ich Gott erlebt habe, was ich oft so gering schätze, das sollte ich nicht länger gering schätzen. Weil in den Händen Gottes und in meinen Händen, wo doch der Heilige Geist in uns wohnt, da hat das unermesslichen Wert und kann Leben verändern. Und dazu möchte ich Sie einladen. Ich habe Sie auf eine Reise voller Fragen gebracht. Ich habe Sie mitgenommen auf meine Reise zu all diesen Fragen und ich habe mich tagelang hingesetzt und alle diese Fragen für mich beantwortet in meinem Leben. So gut, wie es gerade ging. Mit wem gehe ich jetzt meinen Weg? Über was rede ich und wie rede ich darüber? Bin ich zugänglich? Und was bringt mein Herz zum Brennen? Ich möchte Ihnen und ich möchte für mich und für uns alle bitten, Gott bitten, dass er unsere Herzen neu mit Sauerstoff versorgt, dass das, was glimmt, zum Erbrennen kommt, zum Lodern kommt, zum Glühen kommt. Und dass wir vom Heiligen Geist diese Weisheit empfangen, dieses Lodern in den Alltag mitzunehmen. Zu erkennen, dass der Glaube, den wir haben, egal wie klein er ist, loderndes Feuer entfachen kann. Und dass unser Leben im Leben Gottes, in den Händen Gottes, unermesslich viel wert ist. Und dann will ich Sie einladen und euch einladen, mit mir zu warten auf Pfingsten. Ist nur noch eine knappe Woche. Ja, natürlich erinnern wir uns an den Heiligen Geist, aber es ist der Heilige Geist, der uns befähigt. Aus eigener Kraft heraus schaffe ich das nicht. Ich möchte Sie einladen, sich hinzustellen und mit mir gemeinsam zu diesem Gott, der uns oft begegnet, den wir oft nicht erkennen, zu beten. Himmlischer Vater, so oft erkenne ich dein Wirken in meinem Leben nicht. So oft glaube ich, die Weisheit mit dem Löffel gegessen zu haben und werde doch eines Besseren belehrt. Ich habe erlaubt, dass mein Herz träge ist, wo es doch lodern und brennen sollte. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, entfache du das Feuer neu. komme du mit deiner Kraft, entfache dieses Feuer. Lass mich lernen von den Jüngern auf ihrem Weg nach Emmaus, wie du es meinst. Lass mich erkennen, wo Jesus im Alltag mit mir ist. Lass mich offen sein für Offenbarung, dass sie in mein Haus kommt. Und hilf mir, rechtzeitig zu bemerken, wenn es doch mein Egoismus ist, der das Brot zu Hause bricht und nicht du, Gott. Vergib mir, wo ich gefehlt habe. Vergib mir, wo ich meinte, ich könnte es selbst viel besser. Es tut mir leid. Jesus, ich sehe jetzt, du bist Herr und ich möchte, dass du mein Herr bist. Dass du durch den Heiligen Geist jedes einzelne Beginnen und Beenden in meinem Leben führst, durchleuchtest, mich begleitest und mir hilfst, so zu leben, wie es dir wohlgefällig ist. Ich will lernen, dir nachzufolgen, so dass es keinen Unterschied gibt, ob ich mich in Jerusalem befinde oder in Emmaus, weil du mit mir bist und durch mich Himmel auf Erden gestalten willst. Fülle unsere Herzen, segne uns und hilf, dass wir nicht zu schnell in unseren Alltag zurückrutschen, sondern erleben dürfen, wie Gott mit uns, wie Immanuel, wie der Heilige Geist uns führt und leitet. Und erinnere uns an diese Fragen, wenn unsere Herzen träge werden. Segne du uns auf diesen Tag, auf diesem Weg nach Hause. Bewahre und behüte du uns. Und bringe du neues Licht in unser Leben. In Jesu Namen. Amen.